Ja, wir kennen heute Johannes 12 und es passt wirklich perfekt, das Kapitel zu Erntedankfest. Wir sind ja im Johannesevangelium und Johannes ist ja einer von den Jüngern, der so versteht, mit ganz wenigen Worten sehr, sehr viel auszusagen. Bei uns ist oft das Gegenteil der Fall. In seiner Sensibilität ist er ein genauer Beobachter mit Liebe zum Detail. Das sehe ich mal in dem Kapitel. Leider müssen wir aus diesem Grunde uns auf wenige Gedanken und Szenen in diesem Kapitel beschränken. Aber ich hoffe natürlich und bete, dass es euch neugierig macht, weiter zu forschen, weiter zu lesen, Fragen zu stellen, neugierig zu sein und das Wort Gottes noch mehr zu studieren, zu lesen und vor allem mit anderen auszutauschen. Das ist unheimlich befruchtend, wenn man mit anderen austauscht und mit anderen, wie siehst du das? Was meinst du, was der Jesus gemeint hat? Das kann unglaublich befruchtend sein. Dazu möchte ich eigentlich ganz fest ermutigen, möge der Herr selber unsere Herzen erleuchten und uns ein immer tieferes Verständnis für sein Wort geben. Vorhang auf für die erste Szene. Johannes Kapitel 12, die ersten 8 Verse. Maria salbt Jesu Füße. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Narbenöl, salbte Jesu Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öles erfüllt. Versuchen wir uns im Moment da einzuversetzen, den Duft zu spüren. Gewaltig. Doch einer von seinen Jüngern, es muss immer so einen Störenfried geben, überall in der Welt ist es so, doch einer von den Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Ganz schön fromm. Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Da sehen wir Johannes mit seinem Auge fürs Detail, mit seiner genauen Beobachtung. Das hat er wahrscheinlich schon längere Zeit so gesehen und dann eben hier aufgeschrieben. Jesus erwiderte, lasst sie in Ruhe, damit sie für den Tag meines Begräbnisses es tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Diese Geschichte von der Salbung Mariens ist eine herzerwärmende Geschichte. Voller Zartheit, Intimität, Liebe und einer unglaublichen Hingabe. Vor ein paar Tagen oder Wochen hatte Jesus Lazarus, den Bruder von Martha und Maria, auferweckt. Und diese unglaubliche, gewaltige Aussage gemacht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Da haben wir immer das Weizenkornprinzip, wenn man so sagen könnte, drin. Das zieht sich da durch. Maria drückt mit dieser Handlung eine tiefe Dankbarkeit und Ergebenheit an Jesus aus. Ganz bestimmt Dankbarkeit, dass ihr Bruder Lazarus noch einmal geschenkt wurde. Ihre Dankbarkeit und ihre Hingabe geht so weit, dass sie mutig Tabus der damaligen Kultur und Zeit einfach durchbricht. Es war einer Frau in der Öffentlichkeit niemals gestattet, das Zusammengebundene, vielleicht mit einem Kopftuch, das Haar offen zu tragen, geschweige denn einem Mann mit dem Haar die Füße zu trocknen. Und sie wird von Jesus nicht kritisiert. Nein, ganz im Gegenteil. Nur nebenbei gesagt, hat Jesus öfters die Tabus der damaligen Zeit gebrochen und so auch den Ärger und Hass der Pharisäer auf sich gezogen. Um uns deutlich zu zeigen, um was es Gott wirklich geht. Es gibt so viele religiösen, frommen Formen, auch bei uns kann sich schnell etwas einschleichen, das nichts mit Gott zu tun hat, dass Gott nicht wohlgefällig ist. Da haben wir Stoff genug zum Nachdenken. Und eben dieser Duft erfüllte das Haus. Dieser Duft blieb den Zuschauern ganz bestimmt noch lange in der Nase, als eine wohltuende Erinnerung. Da stellt sich die Frage, was für einen Duft verbreite ich? Also ich rede jetzt nicht vom Duschen oder nachdem man auf dem Berg gewesen ist oder Sport gemacht hat, sondern von einem anderen Duft. Das versteht ihr schon. Was für einen Duft verbreiten wir? Maria war so eng mit Jesus verbunden. Das sehen wir überall, wo uns Maria begegnet. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha hat nichts Falsches gemacht. Wir müssen Martha immer wieder auch rehabilitieren. Eigentlich hat sie nichts Falsches gemacht. Auch hier sehen wir wieder, dass sie am Tisch die Gäste bediente. Aber eben alles zu seiner Zeit. Alles hat seine Zeit, sagt der König Salomo. Alle unsere frommen Aktivitäten sollten mit Gebet getränkt sein und aus der Gegenwart Gottes herauskommen. Ich wünsche mir in meinem Leben nichts zu tun, das nicht aus dem Gebet, aus dem Stehen vor Gott herauskommt. Und da muss ich sagen, da habe ich etwas Kummer oder Sorge für unsere Gemeinde. Wir stemmen mit wenigen Mitarbeitern eigentlich ein recht großes Programm. Immer wieder hört man, es gibt zu wenig Mitarbeiter im KIGO, in der Musik und da und dort, da fehlen Mitarbeiter. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns überprüfen, unsere Motive und das, was wir tun. Machst du deine Aufgaben wirklich aus ganzem Herzen für den Herrn, aus Gebet heraus? Oder nur, weil halt wieder niemand da ist für diese oder jene Aufgabe? Im Reich Gottes darf niemals gelten, möge uns Gott davor bewahren. The show must go on. Das darf niemals sein im Reich Gottes. Niemals. Die Show muss weitergehen. Oder der Gottesdienst, das Programm, das muss weitergehen. Da müssen wir wirklich den Herrn um Rat und Weisheit fragen. Zurück zum Herrn, zurück auf die Knie. Wo könnten Sachen einfacher gemacht werden? Herr, was willst du wirklich von uns? Oder wo können wir Dinge vielleicht sogar getrost weglassen? Auch wir sind in der Gefahr. Wir sind Menschen, Traditionen. Man ist sich so gewöhnt, es wird so gemacht. Das war so erfrischend heute Morgen, dieses Interaktive. Das ist, finde ich, wunderbar, wenn man etwas Neues macht. Dass man nie so genau weiß, was wird jetzt heute wohl kommen im Gottesdienst, wenn man genau weiß, schon jetzt kommt das, kommt ein Lied, es kommt ein Gebet, bla bla bla, dann schläft man ein dabei und dann, das war toll heute, das hast du gut gemacht, Gerd, super. Okay. Ja, aber das finde ich cool, dann wacht man auf, ja. Man muss sich überlegen, was sage ich jetzt, was frage ich ihn jetzt? Und es ist wichtig, dass wir miteinander reden und uns Gottes Segen wünschen. Ich finde das genial. Aber auf jeden Fall einfach die Frage immer wieder bewegen. Herr, was willst du von mir? Was willst du von uns? Eines ist sicher, wenn wir vor lauter guten und frommen Aktivitäten keine Zeit mehr für ausführliches Gebet finden, nicht nur so ein kurzes Gebet, sondern ausführliches Gebet, das dauert, dass wir auf den Knien sind, dann wird es Gott nicht gefallen. Alle Aktivitäten, wir können tun, was wir wollen, wenn wir es ohne Gebet tun, ohne aus Gottes Gegenwart herauszukommen, dann wird es Gott nicht gefallen. Punkt. Lasst uns eine Gemeinde werden, die Gott auf den Knien in seiner Gegenwart vorfindet, dass wir gar nicht anders können. dass wir fragen, Herr, was willst du? Dass wir aus der Gewissheit, ja, jetzt haben wir gebetet. Und das erleben wir ja oft, wenn wir längere Zeit beten. Am Anfang sind wir vielleicht unruhig, ich erlebe das so. Und dann beten wir und wir ringen, wir kommen in ein Kämpfen hinein. Wir spüren, der Feind steht auf. Wenn wir wissen, was in der unsichtbaren Welt abgeht, dann würden wir viel mehr und ernsthafter beten. Aber dann kommt der Moment, wenn wir gerungen haben und gebetet haben. Plötzlich kommt so ein Friede von oben. Und dann spüren wir, wow, jetzt hat es einen Sieg gegeben. Jetzt ist was passiert in der unsichtbaren Welt. Und dann können wir aufstehen und handeln, wenn wir diesen Frieden und diese Gewissheit haben. Und das müssen wir ganz neu lernen. Maria ist uns ein großes Vorbild. Interessant ist, dass sie aus dieser tiefen Beziehung mit Jesus ganz instinktiv einfach das Richtige getan hat, ohne es wahrscheinlich genau zu ahnen. Weil Jesus sagt in Vers 7, lasst sie, dass sie es zum Tage meines Begräbnisses tue. Wow, das ist ein heiliger Moment. Maria salbt die Füße und Jesus sagt, sie hat es zum Tag meines Begräbnisses getan. Wow, das finde ich genial. Und das Geniale auch ist, dass sie gar nichts zurückgehalten hat. Das Nardenöl, wenn wir tief unten ansetzen, dann hat ihr das Nardenöl, dieses spezielle Öl, schaut im Internet nach, wie das entsteht, wo das herkommt. Das hat einen Wert zwischen 15, tief angesetzt, 15 bis 20.000 Euro. Sie hat wirklich alles gegeben. Alles will ich Jesus weihen. Alles will ich ihm geben. Nichts zurückhalten. Sterben, wie das Weizenkorn. Ganz sterben. Man kann nicht nur halb sterben, man kann nur ganz sterben. Alles will ich Jesus weihen, soll unser Lebensmotto sein. Wir gehen weiter. Wir kommen zur zweiten Szene. Wir lassen die Szene vom Palmsonntag aus, weil dafür ist im Frühjahr vor Ostern wieder genug Zeit dafür. Wir kommen zur zweiten oder dritten Szene. Die Griechen und das Weizenkorn. Vers 20 bis 26. Auch einige Griechen waren anwesend. Sie gehörten zu den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten. Es waren sehr religiöse Menschen. Sie traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm, Herr, wir möchten Jesus sehen. Wow, das ist dein Wunsch? Herr, wir möchten Jesus sehen. Das soll auch unser Wunsch sein. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird, aber nicht durch die Griechen oder durch irgendwelche Menschen. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Halleluja! Wer an seinem Leben hängt, an diesem irdischen, eitlen Leben, der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, der wird es bewahren und gewinnen bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wow! Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Wollen wir von Gott geehrt sein? Wie reagiert Jesus auf den Wunsch der Griechen, Jesus sehen zu wollen? Philippus, wie sehe ich denn aus? Oh, bitte bring mir das neue Kleid. Sollte ich vielleicht vorher noch zum Friseur gehen? Nein, Jesus spricht nicht von der Bewunderung, Anerkennung und Verherrlichung durch Menschen, sondern er spricht von der Verherrlichung Gottes durch seinen Gehorsam, durch sein Sterben, Leiden, Tod, das ihn zu neuem Leben führt und Frucht bringt. Und eben, er braucht dieses geniale, logische, so einfache Beispiel aus der Schöpfung. Wie wir schon gehört haben, alle diese wohlschmeckenden Früchte, die wir sehen, sind durch das Sterben von Samen entstanden. Aber ist es nicht sehr schwer, es selbst zu leben, dieses Sterben, die sie sich selber verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Gerade auch, weil wir viele falsche Vorstellungen wahrscheinlich darüber haben. Gott, helfe uns täglich, dem Stolz der eigenen Ehre und Selbstsucht zu sterben. Und mit Jesus aufzuerstehen in Liebe und Gehorsam zu ihm und zu seiner Ehre. Aber eben, apropos falschen Vorstellungen, Christen sind nicht lebensfeindlich. Auf gar keinen Fall, im Gegenteil. Wir sollen ein ganzes Ja zu uns haben, wie Gott uns geschaffen hat, zu unseren Gaben. Wir sollen uns ganz annehmen, wie wir sind. Es geht um etwas ganz, ganz anderes in diesen Gedanken. Nicht darum, mich schlecht zu machen, mich dumm zu machen, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin ein Versager. Wir kennen das ja, wir kennen die Stimme des Feindes. Um das geht es nicht. Wir sind nicht lebensfeindlich. Nein. Wir geben uns nur nicht zufrieden mit einem eitlen, kurzen, nur auf unseren egoistischen Bedürfnissen ausgerichteten Leben. Wir wollen kein Leben, wo sich alles nur um uns dreht und das uns nie befriedigen kann. Ein Blick in die Welt zeigt uns, die Menschen können alles machen, es ist alles erlaubt. Und sie nützen es, kostet es voll aus. Und sie sind so unglücklich. Sie sind so unzufrieden und frustriert. Nein, als Christen wollen wir das ganze Leben, das volle Leben, das sinnvolle Leben. Und wie bekommen wir das? Indem wir uns ganz Jesus hingeben. Nichts zurückhalten wie Maria. Indem wir ihm gehorchen. Sterben unseren Eitelkeiten und auferstehen zu einem neuen Leben. So finden wir die wahre Freude, so finden wir den wahren Lebenssinn oder christliche Selbstverwirklichung, könnte man auch sagen. So werden wir wirklich glücklich. Wir werden glücklich, wenn wir uns hingeben am Dienst für unsere Mitmenschen. Und Jesus sagt, in Vers 26, wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Wow, er wird ihn ehren. Wollen wir die Ehre von Menschen, die uns heute ehren und morgen verspotten? Hosianna, kreuzigt ihn, wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. Ich will das nicht. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Ja, diese Ehre, wow. Was für eine Freude und Ehre ist es für uns, diese wunderbare Friedensbotschaft in eine verlorene Welt bringen zu können, Hoffnung zu bringen, Antworten zu haben. Es ist so wunderbar, wenn Menschen verzweifelt sind, alle sind verzweifelt, niemand hat eine Antwort. Und du kannst sagen, es gibt eine Antwort, es gibt einen Ausweg. Wenn du von Jesus reden kannst oder du das vorlebst, auch ohne Worte, gerade heute besonders wichtig. Und die Leute spüren etwas von Frieden, sie erahnen, dass es mehr geben muss. Das ist eine Ehre. Eine unglaubliche Ehre, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen. Boten des Königs sein können. Jesus sagt dir heute Morgen, auf diesem Weg des Sterbens, wo du denkst, du verlierst so vieles, und des Auferstehens mit ihm leben, Jesus sagt zu dir, auch ein Wort aus dem Johannesevangelium, ich bin gekommen, um dir das Leben, das wahre Leben, in seiner ganzen Fülle zu geben. Kennst du dieses Leben? Wir kommen zur letzten Szene. Wir überspringen wirklich vieles, aber es soll uns herausfordern, eben weiter zu forschen. Die dritte Szene handelt von einem krassen Unglauben und handelt von der Gottheit Jesu. Wir lesen Vers 37 bis Vers 41. Obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihren Augen getan hat, glaubten sie nicht an ihn. Unglaublich, dieser Unglaube. So sollte sich das Wort erfüllen, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem wurde seine Macht offenbar? Denn sie konnten nicht glauben, weil Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat, er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hart, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Das ist sehr schwer zu verstehen, aber das sagt Jesaja im Namen Gottes, nachdem Gott Jahrhunderte mit viel Geduld zu diesem Volk geredet hat, Volk Israel. Und dann kam der Moment, wo es ein zu spät gab. Ja? Da kam die babylonische Gefangenschaft. Aber es ist nicht so, dass Gott einfach die Menschen blind macht, dass sie nicht glauben können. Nein, es ist ein Gericht, das über Jahrhunderte einer Gnadenzeit vorausgegangen ist. Das sagte Jesaja, Vers 41, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte. Über ihn nämlich hatte er gesprochen. Der erste Vers dieser, obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Es ist einerseits ein unglaublich trauriger Vers. Aber ich kann euch sagen, ich schöpfe aus diesem Vers auch eine große Ermutigung für meine Situation, für unsere Situation hier in unserem Land. Die Ermutigung ist folgendes. Jesus hat trotz seiner Vollmacht als Sohn Gottes, seiner Vollkommenheit, Wundern und Liebe, fehlerlos, sinnlos, er hat keine größere Erweckung ausgelöst seit seines Lebens. Im Johannesevangelium begegnen wir überall dieser Ablehnung, dieser Skepsis, diesem krassen Unglauben. Das ist schon ein krasser Vers. Obwohl Jesus so viele Zeichen und so weiter, glaubten sie nicht an ihn. Die Erweckung kam erst nach seinem Tod. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Die Erweckung kam nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, durch die Apostel, Apostelgeschichte. Darum, lass dich nicht entmutigen. Ich möchte euch heute Morgen einfach wieder, einmal mehr, ist es auch meine Begabung, Mut zusprechen, Mut. Weil ich selber Entmutigung sehr gut kenne. Lassen wir uns nicht entmutigen. Wenn wir scheinbar wenig sehen, wenig Früchte unserer Bemühungen, Menschen zu gewinnen, zu erreichen. Folge unverdrossen, weiter treu Jesus nach. Lebe deine Vision. Liebe die Menschen. Segne sie. Tu ihnen Gutes. Bete für sie. Sie brauchen dich. Auch wenn sie dir nie Danke sagen, sie brauchen dich. Oh, möge uns Gott neuen Mut geben, in dieser schwierigen, schwierigen Zeit, in der besonders Italien steht, viel Mut geben und Weisheit. Erfülle uns neu mit seinem Geist, mit himmlischer Kraft und Ausdauer. Bleib ein Weizenkorn, bleib in der Erde, sterbe täglich und lebe in der Auferstehungskraft. Steh auf mit seiner Kraft. Ich lebe doch nur nicht ich, Christus lebt in mir. Lasst uns Licht, weiterhin Licht und Salz für die Welt sein. Und bedenken wir auch eines, das muss ich mir oft so laut vorsagen, Gott tut im Verborgenen so viel, viel mehr, als wir denken. Einmal werden wir es sehen und staunen. Was, du bist auch dabei? Hätte ich mir nie gedacht, dass du zum Glauben kommst. So ähnlich vielleicht irgendwie. Wir kommen zum Schluss. In keinem Evangelium, wie im Johannesevangelium, wird die Gottheit Jesus so klar betont wie im Johannesevangelium. Und sie gehört mit zu den wichtigsten Glaubensgrundlagen. Freunde, das ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus nicht nur ein guter Mann war, der beste Mann, ein cooler Prediger und so weiter. Wir müssen verstehen, er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das kommt da. So ganz nebenbei, wenn man nicht genau liest und zuhört, da merkt man es vielleicht gar nicht. Ja? Die Bibel sagt ja immer wieder klar und deutlich, dass niemand Gott sehen kann. Niemand kann Gott sehen. Jesaja aber sieht Gott. Ist das ein Widerspruch? Weil es steht in Jesaja 6, Vers 1, im Todesjahr des Königs Usias, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Und da geht es weiter. Jesaja 6, ich sah Gott, ich sah den Herrn. Johannes gibt uns die verblüffend einfache Antwort im Vers 41. Und das sagte Jesaja, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte, über ihn nämlich hatte er gesprochen. Jesaja hat Jesus gesehen auf dem Thron. Jahwe und Jesus sind eins. Sie drücken sich verschieden aus, aber es ist eine Person. Der Heilige Geist kommt auch noch dazu. Dreieinigkeit. Und in Johannes, genial wie Johannes eben ist, in seiner Beobachtungsgabe und wie er Sachen beschreibt, sagt in Kapitel 1, Vers 18, ein Vers zum Auswendiglernen, niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters wohnt. Wow. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters wohnt, hat uns Gott offenbart, hat uns den Vater offenbart. Jesus und Gott sind eins. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist es so wichtig zu verstehen und zu glauben. Ja, was für ein herrlicher Heiland, wahrer Gott und wahrer Mensch, der dich so sehr liebt, der dich nie missbraucht, der das Beste für dich will, das Beste. Und der dir auch das Beste geben kann. Wir brauchen leider diese Früchte zu schauen. Gott verwöhnt uns. Er will das Beste und weil er Gott ist, kann er aus seiner Fülle, kann er dir wirklich das Beste geben. Öffne neu dein Herz in der Zeit der Anbetung, in der Zeit der Stille, heute Nachmittag, in den kommenden Tagen. Halte nichts zurück. Weihe dich neu dem König der Könige. Folge ihm nach. Suche ihn. Bete ihn an. Und bete für andere. Und bring ihm auch alle deine Zweifel und Ängste und Versagen, alles Verkorkste, Verknorkste, Verkehrte. Gott ist damit nicht überfordert. Darum ist er ja als Mensch geworden. Er verzeiht dir liebend gerne. Er kann dich heilen. Er kann dir wirklich helfen. Sterbe täglich deinem alten Leben. Sage ab diesen eitlen Dingen dieser Welt. Steh auf mit Jesus und geh mit ihm den Weg. Er wird dich erneuern, damit du für ihn viele, viele Früchte bringen darfst. Ich bete noch. Herr Jesus, ich will dich einfach Danke sagen und die preisen und die loben und die rühmen. Herr, es gibt keine Worte, das so wirklich auszudrücken, aber du kennst unsere Herzen und das Seufzen in unseren Herzen und die Freude in unseren Herzen, du siehst es. Und wir beten dir einfach um mit unseren Worten und loben deinen Namen. Und wenn uns wirklich dir weihen, auf dich vertrauen. Und du siehst die Ängste und die Zweifel, was uns zurückhaltet. Heile uns, befreie uns. Heile uns vor allem von falschen Vorstellungen. Dass du ein strenger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der uns nur richtet, der uns nichts gönnt oder was weiß ich, was auch immer. Heile uns von diesen Vorstellungen. Mach uns frei. Wir wollen alle Gedanken, die sich gegen dir erheben, gefangen nehmen und unseren Gehorsam, Jesus. Ich bitte um deinen Segen für jeden Einzelnen, von meinen Freunden und Geschwistern. Herr, ich bitte um deinen Segen, um deine Gnade, um deine Hilfe. Und segne unser Land, unsere Freunde, Nachbarn, unsere Städte, dass noch viele Menschen das erkennen dürfen. Dass du lebst, dass du auferstanden bist, Herr. Ich bete und danke dir für die reiche Frucht. Danke für den Herbst, für alles Gute, was du uns gibst. Wir beten dir und wir preisen dich von ganzem Herzen. Amen.